professionell und nicht ganz nüchtern.
Herzlich willkommen zu der langersehnten neuen Folge von Professionell und nicht ganz nüchtern. An dieser Stelle einen netten Gruß an all meine potenziellen Podcast-Gäste, die mich so lange hinhalten und mich ab und an versetzen. Aber, ja, mein aktueller Podcast-Gast verzieht die Mundwinkel, aber er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Genau genommen wäre er nämlich tatsächlich der erste männliche Podcast-Gast in dem Podcast gewesen. Wir haben sogar schon mal einen Podcast aufgenommen, aber wie es das Schicksal manchmal so will, gab es dann technische Schwierigkeiten und die Aufnahmen waren nicht zu verwerten. Deswegen begrüße ich ganz herzlich an dieser Stelle Henry Brinker.
Dankeschön, Tobi Böcher, und herzlich willkommen im Speicher am Kaufhauskanal. Don't talk about mistakes.
So, da müssen wir direkt mal korrigieren. Tobi Böcher ist ja Vergangenheit, ist ja mittlerweile Tobias Udave, aber das macht ja nichts. Ich habe ja eben noch deinen Namen in deinem Telefonbuch korrigiert. Und als wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben, da habe ich dich noch vorgestellt, gesagt, hier der erste alte weiße Mann in meinem Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich bereit erklärst, den Podcast nochmal mit neu aufzunehmen. Ist super, dass es hier klappt. Und
jetzt ein paar dunkle Haare mehr. Siehst du, guck mal hier, guck mal, das ist nicht mehr alles so ganz grau.
Ich würde sagen, es ist heller geworden, oder meinst du, es ist dunkler geworden?
Nein, es ist dunkler. Ich finde, ich gehöre zu den wenigen grauen, weißen Männern, oder wie die heißen, wo es ein bisschen dunkler wird. Hat mir jetzt schon ein paar Mal wieder jemand gesagt.
Ja, spannend. Und nach dunkel kommt dann irgendwann weiß, ne? Dann bist du dann
ja, Zwischenstation.
Nee, auf jeden Fall super, dass wir hier zusammensitzen. Und es ist ganz spannend, wo wir hier sitzen, in welchem Gebäude. Sag doch mal was hier zu dem Gebäude, in dem wir sitzen.
Ja, wir sind ja im Speicher am Kaufhauskanal. Das ist Hamburgs ältester Speicher von 1827. Aber direkt hier, wo wir sitzen, das ist das Comptoir-Gebäude. Da hat früher derjenige gesessen, der Herr über die Akten- und Rechnungsbücher war. Und dort sitze ich jetzt und habe dort besten Blick auf ein- und auskommende Fahrzeuge, Personen, Gäste. Und wir sind der erfolgreichste Speicher als Event-Location auch in Hamburg. Wir sind im Hamburger Süden und eigentlich jedes Wochenende ausgebucht. Und gerade hast du ja hier auch einen Haufen Leute gesehen, die ein- und ausgingen. Das eine war tatsächlich das Brautpaar von morgen, das ihre Location final gecheckt hat. Und das andere war eine große Agentur, Gravert und Partner, heute Morgen verkauft worden, kam groß über Media. Und die feiern ihr riesiges Fest in diesem Jahr im Winter für 250 Mitarbeiter hier im Speicher am Kaufhauskanal, 15.12.
Das ist natürlich super für dich und für deine Unternehmung hier. Aber ich erwische dich natürlich hier mitten auf der Arbeit, deswegen können wir nichts trinken wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hattest du so ein...
Komm, du hast schon Bier in der Hand. Und ich habe hier, das ist saure Kirsche, ich muss das nochmal sagen. Im Osten heißt das Schlüpferstürmer, weil das kriegen immer die Mädchen, dann kann man besser küssen. Aber,
ist das so?
Ja. Ab und zu trinke ich das aber auch ganz gern, wenn ich bei der Hochzeit nach dem Rechten sehe und dann überredet werde, auch mal so ein Oldesloher saure Kirsche zu probieren.
Also, aber es kommt ja gar nicht aus dem Osten, wenn es ein Oldesloher saure Kirsche ist.
Ja, aber der Name für derartige niedrigalkoholische Süßgetränke.
Also Liköre.
Ja, genau. Leichte Liköre, die heißen oder hießen im Osten Schlüpferstürmer.
Jetzt sag mal, letztes Mal das war nichts Leichtes, was du mir da angeboten hattest, wo du sagtest, da hast du einen ganz besonderen Bezug zu. Weißt du noch, was das war? Das war, glaube ich, ein Obstler oder ein Branntwein.
Ja, ich glaube, das war ein Obstler und es war ein Ziehbärtle. Und zwar gibt es in Baden eine Wildpflaumenart, die vom Aussterben bedroht ist. Man sieht sie auch hier im Norden noch ab und zu, jetzt durch den Klimawandel in besserer Form denn je. Das Ziehbärtle, die berühmte Wildpflaume. Und aus der wird ein Geist gebrannt in Baden, dessen besondere Qualität nicht von der Frucht herrührt, von den Fruchtaromen und dem Fruchtfleisch, sondern vom Kern. Denn der Kern hat Bittermandelaromen und hat dadurch eine enorme Tiefe. Wenn man also einen Schluck Ziehbärtle nimmt, dann hat man praktisch die gesamte Fauna und Flora Badens mit einem Mal im Mund, ein Traum.
Also, liebe Zuhörer, ihr habt gehört, wer die ganze Fauna und Flora Badens im Mund haben will, der muss sich ein Ziehbärtle gönnen. Ich habe hier in meinem Podcast natürlich immer nur interessante Leute, darum habe ich dich hier auch eingeladen, ist ja klar. Und wie man vielleicht schon rausgehört hat, du bist mittlerweile, muss man sagen, du bist Kulturschaffender. Du hast hier eine Kulturlocation, Du veranstaltest ja nicht nur Firmen-Events und Hochzeiten, sondern auch Konzerte. Und das an einem Standort in Hamburg, wo man es eigentlich nicht, also rein von der Sache nicht erwarten würde, weil Harburg, das klingt ein bisschen böse, aber wir als Hamburger nördlich der Elbe, ne, wir gucken immer nach Harburg runter.
Wir haben hier natürlich eine lebendige Kulturszene, die allerdings überlagert wird von Entwicklungen, die nicht so schön sind. Wir haben also keine geschlossene Bürgergesellschaft, wo man sagen kann, jawohl, da stimmt alles, sondern wir sind eine Stadt in der Entwicklung. Die neue Bürgergesellschaft formiert sich hier mit vielen Leuten, die aus anderen Ländern zu uns kommen, seien es Flüchtlinge, seien es Arbeitsmigranten. Und hier die Integrationsleistung zu vollbringen, die man wirklich braucht, damit die alte Bürgergesellschaft mit Schützenvereinen und katholischer Kirche und evangelischer Kirche abgelöst wird durch die neue Bürgergesellschaft, wo die unterschiedlichsten Einträge, die diese Kultur mitbringen, zusammengeführt werden. Das ist die Riesenherausforderung. Es ist hier noch nicht richtig gelungen. Gleichwohl haben wir hier natürlich einen Haufen von Kultur und wir sind vielleicht der diverseste Stadtteil in ganz Hamburg, weil wir aus den unterschiedlichen Strömungen, die hier zusammenkommen, ich könnte jetzt sagen, das Beste herausfiltern. Wir versuchen es auf jeden Fall. Und wir haben hier eine Kulturwerkstatt im Hafen, die all diesen Gruppen, kulturellen Gruppen aus aller Herren Länder eine Heimstatt bietet und auch Möglichkeiten bietet, ihre Kultur vorzustellen, den anderen, die hier leben, und zu praktizieren.
Also ich wollte gerade sagen, Harburg hat ja auch so ein bisschen Ruf, eventuell sozial schwacher Stadtteil zu sein. Nein, aber ich wehre mich dagegen, das Wort sozial schwach zu verwenden, weil man muss dann doch eher sagen, ist dann auch dann eher finanzschwach. Ja, was ja doch, das sollte man nochmal ganz klar trennen, weil es ist schon irgendwie tragisch, dass man in unserer Gesellschaft sagt, das ist ein sozial schwacher Stadtteil, weil das ist ja ganz oft nicht der Fall. Gerade in solchen Regionen haben die ein sehr großes Sozialgefüge. Würdest du sagen, das ist auf jeden Fall für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, Harburg liegt südlich der Elbe, ist irgendwann ins Stadtgebiet eingemeindet worden und es gibt in Hamburg noch einen großen Stadtteil, der auch eher finanzschwach ist oder wo halt eben bildungsfernere Menschen leben. Das ist wahrscheinlich eher Billstedt. Würdest du sagen, das ist ähnlich?
Nee, das sind schon Unterschiede. Also einmal hast du ja richtig beschrieben, Hamburg ist ja erst 1937 zu Groß-Hamburg dazugekommen durch die Nazis. Viele in Harburg würden das gern rückgängig machen, weil ohne Hamburg wären wir eine Riesenstadt, wir Harburger hier, und waren es auch lange. Wir waren eine sehr wohlhabende Stadt im Königreich Hannover und bis heute pflegen die Harburger in verschiedenen Einrichtungen ihre königliche Vergangenheit. Mhm. Und deshalb muss man also sagen, so ohne weiteres kann man das nicht mit Industriestadtteilen wie Billstedt und so vergleichen. Gleichwohl sind wir hier kein Billigstadtteil, sondern wir sind ein Stadtteil, wo es sehr hochwertige Industrie gibt und auch neue Industrie und neue Wirtschaft im Wandel. Ich sage mal ein Beispiel, der große Automobilzulieferer Continental ist hier mit pneumatischen Anwendungen. Wir haben hier ein großes Mercedes-Benz Getriebewerk. Wir haben hier Mineralölindustrie, also wenn du Formel 1 gerne guckst und dort die Shell-Aufkleber an den Siegerautos siehst, diese rein...
Die Aufkleber kommen aus Harburg.
Nee, nicht die Aufkleber, das Öl. Ja, wir sind klar. Also der große Ölhafen von Hamburg und wir sind hier tatsächlich ein Entwicklungsstandort, was man eigentlich so nicht glaubt, wenn man hierher fährt, aber... Dort, wo es Geld verdient wird, ist es nicht immer am schönsten. Am schönsten ist es für unsere Wahrnehmung immer dort, wo es ausgegeben wird. Dort, wo du lebst, in Blankenese und so.
Ja, genau, in Blankenese.
Da,
ja.
da ist es schön, aber da wird nichts verdient, während wir hier wirklich Geld verdienen.
Ja, und wir sprachen eben auch drüber, ne? Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist hier gleich links um die Ecke und dann
Fraunhofer-Institut,
hast du auch gesagt. Genau, aber du warst ja nicht immer hier Eventmanager, sondern du hast ja vorher auch als Schreiber gearbeitet. Du warst ja Chefreporter für die Gala und als Chefreporter, ich weiß nicht, was für große Künstler du hier schon hattest und hier kennenlernen konntest, aber du hast ja auch als Chefreporter und dann, also nicht nur Künstler, sondern du hast ja auch mal Trump vor dir gehabt, hast ja mal Trump interviewt. Warst du dazu im Trump Tower?
Ja, genau. Also er war damals da im Büro. Ich habe ihn kennengelernt in Monte Carlo. Ich war eingeladen als Reporter von Dior und war an einem Galaabend dann als Begleiter ausersehen für Letizia Casta, deren Vater krank geworden ist.
Letizia Casta.
Ja, genau. Und die hat dann gesagt, hier, willst du nicht mit mir dahin gehen? Mein Vater fällt aus. Und dann war ich tatsächlich mit Letizia.
Bist du als Vaterfigur da mitgegangen?
Ja, genau, als Vaterfigur mit den grauen Schläfen. Hat auch gut gepasst. Aber da hat mich dann tatsächlich auf dem Männerklo der Trump angesprochen und gesagt, was hätte ich denn mit der Casta zu tun? Habe ich ihm die ganze Sache erzählt. Dann haben wir uns verabredet, 2 Wochen später, Trump Tower New York, und da war ich dann tatsächlich in Manhattan bei ihm und wir haben dann zusammen gefrühstückt und er hat mir seine Pläne für Hamburg auf den Tisch gelegt. Darüber habe ich da nicht geschrieben, aber ich habe in der Gala geschrieben über Weißes Haus und Wolkenkratzer und habe im Jahr 2000 vorausgesagt, Leute, dieser Mann will Präsident werden. Und da haben alle damals gesagt, der Brinker spinnt mal wieder. Stimmte nicht. Kurz vor der Wahl habe ich sogar noch 100 Euro eingesetzt bei Bet & Win auf Trump, weil ich gedacht habe, der gewinnt. Er hat gewonnen, daraus sind 500 Euro geworden und ich bin mit meiner ganzen Familie, Frau und 4 Kinder, Weihnachtsessen gegangen.
Gut für dich, schlecht für den Rest der Welt, aber vielleicht haben wir Trump bald wieder als Präsident. Was sind diesmal deine Prognosen?
Na, ich glaube nicht. Also der Trump ist jetzt doch von vielerlei Seite bedroht und endlich hat man ihn dingfest gemacht.
Du hast jetzt noch das Bild gepostet von den Akten auf seinem Klo, ne?
Ja, genau. Er hat also wirklich sein Credit bei wichtigen Entscheidern verspielt. Er hat diesen Credit noch in einem Großteil der Bevölkerung und das ist das eigentliche Problem. Das Problem spiegelt sich auch in unserer Situation in Deutschland. Wir müssen also nicht nur mit dem Finger mal auf die anderen zeigen. In unserem Umgang mit der AfD, das Problem sind nicht die Höckes dieser Welt. Das Problem sind die Leute, die ihn wählen und die 35%, die derzeit angeblich in Thüringen AfD wählen würden. Das ist das wirkliche Problem, nicht die paar Spinner an der Spitze.
Das ist eine Katastrophe, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Aber mich interessiert auf jeden Fall, hast du mehr interessante Künstler, weil du auch sehr kunstinteressiert bist, als Chefreporter bei der Gala getroffen oder jetzt hier so im Kunst- und Kulturbetrieb? Du hast ja hier auch Ausstellungen schon gehabt.
Ja, also wir sind natürlich hier anders sortiert. Wir sind hier, fliegen hier klassische Kultur wie Literatur in Lesungen. Wir pflegen hier politische Diskussionen. Wir haben hier große Kammermusikensembles, berühmte Pianisten, die man natürlich außerhalb der klassikinteressierten Musikszene nicht so kennt. Bei der Gala hatte ich eine ganz andere Klientel, um die ich mich kümmern musste. Ich war zum Beispiel mit Michael Douglas beim Golfturnier in St. Andrews in Schottland und mit ihm war damals auch seine Frau dabei, die wunderschöne Schauspielerin, und die durfte aber nicht rauchen. Und dann hat Catherine Zeta-Jones, so heißt sie, mich beiseite genommen, als er gerade nicht geguckt hat und gesagt hat, kannst du mir eine Zigarette geben? Und dann wollte ich aber ja noch ein Interview mit dem Michael Douglas haben. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann müssen wir aber rausgehen. Weil wenn der sieht, dass ich dir jetzt eine Zigarette gegeben habe,
dann ist das Interview gelutscht.
Und so sind wir dann immer alle 3/4 Stunde rausgegangen, haben eine Marlboro durchgezogen und dann wieder rein. Und ich habe das Interview mit Michael Douglas gekriegt.
Sehr schön. Also du hast dann durchaus auch ein paar süße Schnittchen irgendwie kennengelernt. So, ne? So.
Ja, also es geht natürlich immer darum, man ist natürlich deshalb der große Maxe, weil man bei der großen Gala ist. Wenn man da nicht mehr ist, dann kennt man die alle nicht mehr und die kennen einen nicht mehr. Mhm. Deshalb muss man immer wissen, es hängt nicht so sehr an einem selbst, sondern der Geschäftsführer vom Spiegel, Seikel, der inzwischen schon verstorben ist, der hat mir mal gesagt, Herr Brinker, bei uns dürfen die Menschen schreiben. Und das habe ich mir dann auch irgendwann mal gemerkt, weil es doch zeigt, am Ende sind wir als Journalisten, ob im Fernsehen, im Radio oder in Printmedien, darauf angewiesen, dass man uns lässt und dass man mit uns Geld verdient und dass man die werbetreibende Wirtschaft davon überzeugt, dass wir interessantes Zeugs schreiben, was die Leute lesen. Und diesen Zusammenhang muss man begreifen, um auch zufrieden zu sein. Sonst fragt man sich immer, ja, warum muss ich das jetzt machen, dieses und jenes. Letztlich erwirtschaften
wir. Man ist Geschichtenverkäufer, ja, letztendlich, genau. Ne? Und so, wie früher der Walter von der Vogelweide, der seine Geschichten von Hof zu Hof als Minnesänger verkauft hat. Also es hat sich einfach nur weiterentwickelt, wenn man so will.
Ja, auch als Minnesänger, den Vergleich nehme ich gerne an.
Das Schreiben hast du allerdings nicht ganz aufgegeben. Du bist jetzt schon noch leidenschaftlicher Schreiberling und man sieht es ja immer wieder auch an deinen Leserbriefen.
Ja, Schreiberling höre ich nicht so gern, aber in der Tat kann ich gar nicht anders.
Und, wieso hast du nicht so gern Schreiberling?
Auch das hört sich immer so an wie Flüchtling und selbst bei Flüchtlingen sagt man ja die Geflüchteten. Ja. Und deshalb sage ich auch, sehe ich mich auch lieber als Schreibenden oder als Journalist oder. Ne? Aber in der Tat, ich kann gar nicht anders. Und selbst wenn ich überhaupt kein Geld verdienen würde, und das war tatsächlich so in den Anfängen meines Schreibens für die Lokalzeitung, da habe ich für eine Zeile 15 Cent gekriegt. Das habe ich nicht wegen des Geldes gemacht, sondern aus Leidenschaft. Und heute ist es so, dass ich gar nicht anders kann und immer wieder neu schreibe. Ich habe gerade einen großen Aufsatz geschrieben über Engelbert Humperdinck, den berühmten Komponisten der Oper Hänsel und Gretel, für ein neues Jahrbuch. Oder ich schreibe tatsächlich Leserbriefe für die Frankfurter Allgemeine. Oder ich habe gerade einen Vortragstext verfasst für eine Rede in Münster bei einer großen Studentenverbindung. Und so sind in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder Herausforderungen, wo man schreiben, sprechen, wo man all das machen kann, was einem als Journalist auch Lebensinhalt war.
Ja, und du schaffst natürlich auch, deine Gedanken so in Text zu gießen, dass es auch interessant ist, es zu lesen, dass es Spaß macht zu lesen. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, weil was nützt irgendwie der beste Inhalt, wenn man darüber einschläft.
Ne? Ja. Das ist insgesamt so, das ist das Grundthema, was du gerade auch schon sagtest, wir verkaufen uns in den Medien immer mit dem, mit unserer Meinung, mit unserer Art, die Welt zu sehen. Und das bezieht sich beim Radio zum Beispiel auch auf die Musik. Wir müssen ein Musikformat anbieten, in dem die Leute sich wiedererkennen und das die Stimmung der Menschen in bestimmten Zusammenhängen des Tages aufgreift. Ich habe in München den Sender Radio Arabella mit aufgebaut, da war ich Gründungschefredakteur und ich habe jetzt gestern nachgeschaut bei der EMA 23, also da bei der
Ganz vergessen, dass du Radio gemacht hast.
Ja, genau. Erzähle ich gleich noch mehr bei der elektronischen Medienanalyse und der alte Sender, den ich damals mit in München aufgebaut habe, Radio Arabella, ist bis heute der reichweitenstärkste Lokalsender der bayerischen Landeshauptstadt. 283.000 Menschen hören diesen Sender pro Stunde. Das ist ein gigantisches Ergebnis und stellt eigentlich alle Wettbewerber weit in den Schatten. Der nächste hat unter 250.000 pro Stunde.
Wahnsinn, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Also sind die auch größer als der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Also in der punktuellen Reichweite ja. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich in der addierten Reichweite der fünf bayerischen Sender vom BR.
Ja gut, aber das hat dann...
Aber sonst ist klar, das, weit überlegen. Die müssen natürlich auch nicht den Auflagen und den Informationspflichten genügen wie ein öffentlich-rechtlicher Sender. Aber das ist schon tatsächlich interessant, dass trotz des Werbedrucks, den so ein Sender wie Radio Arabella auch erzeugt, die Hörer ihm die Treue halten, weil er halt das Musikgefühl aufgreift, was diese Menschen umtreibt und was, wovon diese Menschen am Tag begleitet werden wollen.
Wir beide kennen es jetzt schon ganz schön lange, ich weiß gar nicht wie lange. Es kann sein, dass es schon mehr als 20 Jahre ist, oder?
Ja, nee, 15 Jahre, glaube ich. Meine Tochter war damals in Bonn und hat dich da auch kennengelernt und das ist ungefähr der Zeitraum.
Darüber haben wir uns kennengelernt, richtig. Und was natürlich ganz schön ist bei uns beiden, wir haben manchmal herrlich konträre Meinungen und können uns wunderbar streiten und einander reiben.
Ja, das ist eigentlich ja interessant. Also ich bin ja politisch eher Mitte-Rechts und in meiner ganzen Bekanntenkreis ist eher Mitte-Links oder noch linker. Ich arbeite zurzeit mit einem Künstler zusammen, Rainer Duvel aus Brandenburg. Bei dem habe ich manchmal das Gefühl, wenn es noch ein bisschen mehr DDR gäbe in unserer Bundesrepublik, wäre dem das auch ganz recht. Aber es ist einfach so, ich brauche das. Ich brauche das, dieses Lebenselixier der anderen Meinung, der Kontroverse, der Diskussion. Sonst bin ich nicht zufrieden. Und das hat mich früher oft auch bei den Älteren gestört, bei meiner Elterngeneration auch, dass man sich eigentlich immer einig war und dass man sich in seinen Verbünden bewegt hat. Man nennt das heute Bubble, aber das war früher noch viel mehr.
Nein, das sind schon Bubbles auf jeden Fall. Und ich finde es halt eben so toll. Ich weiß auch genau, das erste Streitgespräch, was wir hatten, da ging es rund um die Legalisierung von, das war jetzt auch schon Wir reden immer noch darüber, die Legalisierung von Cannabis, ob das gut oder nicht ist. Ne? Und da sind wir herrlich aneinander gerasselt und trotzdem sitzen wir immer wieder zusammen und verstehen uns gut. Würdest du sagen, das ist generell was, was unserer Gesellschaft so ein bisschen abhanden gekommen ist?
Ja, es ist uns abhanden gekommen und das ist besonders tragisch, weil es vorher die Kultur unserer Gesellschaft im Kern ausgemacht hat. Die Streitkultur war eine der wichtigsten Klammern, die uns zusammengehalten hat. Und obwohl es verschiedene Meinungen gab, gab es immer wieder das bürgerschaftliche Miteinander. Das liegt auch daran, Helmut Karasek hat das mal so umschrieben, die Gesellschaft der Bundesrepublik der 60er Jahre war eine der gerechtesten Gesellschaften der Welt. Wir hatten relativ geringe Einkommensunterschiede, wir hatten relativ gleichmäßige Eigentumsverhältnisse. Ich kann mich gut erinnern, die erste Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, war mein Vater der einzige Akademiker. Neben uns wohnte ein Dachdecker, rechts neben uns ein Schreiner und hinter uns jemand, der bei den chemischen Werken Hüls arbeitete. Und alle trafen sich beim Nachbarschaftsfest und beim Schützenfest und soziale Unterschiede waren nicht so das Thema. Gleichwohl hat man sich natürlich in seinen Bubbles bewegt, der Arbeiter in seiner Gewerkschaft oder im katholischen Arbeiterverein oder im Kolping und so weiter. Das war schon so. Aber es gab immer wieder diese Begegnungen in bürgerschaftlichen Organisationen und Agglomerationen, wo dann alle zusammengemacht haben und da hat keiner danach gefragt, ist da jetzt eins drüber mir oder eins drunter mir?
Ja, die Gräben werden immer tiefer, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es durchaus auch durch rechtskonservative Politik gefördert worden ist in den letzten Jahren. Würdest du es nicht auch so sehen?
Nee, das sehe ich eher im Gegenteil so. Und ich finde, dass,
weiß wieder.
Ja, dass das spalterisch in unserer Gesellschaft durch die kommt, die sagen, sie haben den Weg zum Heil für sich gepachtet und sie entscheiden darüber, was uns wirklich nach vorn bringt und welche Ansichten und Einsichten wertvoll sind und welche nicht wertvoll sind. Und ich glaube auch, dass die Grünen, um es beim Namen zu nennen, gerade auch dafür die Quittung bekommen. Und die AfD ist kein Produkt der Konservativen in erster Linie, sondern die AfD ist ein Produkt von denen, die versucht haben, unserer Gesellschaft ihre Normen und Werte, man kann auch sagen, Nicht-Werte aufzudrücken.
Das lassen wir jetzt mal so stehen, weil ich glaube, dass das andere Gründe hat, warum die Grünen gerade so abschmieren. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, wenn wir uns darüber unterhalten würden. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut und wichtig, wenn auch aus konservativen Reihen die immer wieder zitierte Brandmauer nach rechts gegen die AfD gehalten wird. Wobei das natürlich auch immer schwieriger wird, wenn die AfD in Posten und Positionen kommt, wo sie Macht ausüben kann. Aber wie du schon sagst, es sind nicht die Paul Höckes, sondern es sind die 30%, die wählen. Du hast ja selber im Osten gewohnt. Was ist da los?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Dieses Gefühl von abgehängt sein und dieses Gefühl, dass man Versprechungen einer Gesellschaft nicht so erlebt, als dass sie für einen erfüllbar wären. Das führt natürlich zu Riesenfrustration. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Gesellschaft, wie sie sich im Moment darstellt, den Menschen nicht das Gefühl vermittelt, dass man sich um sie kümmert. Und mir hat mal ein, nicht AfD, sondern ein NPD-Mann aus Mecklenburg-Vorpommern gesagt, unser ganz einfaches Rezept ist, wir sind die Kümmerer. Und wenn wir das nicht mehr machen, wenn wir also uns nicht mehr direkt um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmern und wenn die sich nicht mehr wiedererkennen in dem, wie wir Politik formulieren, dann wird das so weitergehen. Und das ist los im Osten.
Man kann natürlich aber auch Sorgen und Nöte konstruieren und mit Medien hochpushen, die vielleicht so gar nicht da sind oder ein komplexes Thema.
Ja, aber die Medien sind ja nun nicht gerade diejenigen, die in den Händen der AfD sind, sondern gerade auch diese Medienverdrossenheit rührt daher, dass auch die Medien oder gewisse Medien es versäumt haben, Menschen das Gefühl zu geben, dass ihre Ängste und Sorgen gespiegelt werden. Gleichwohl denke ich auch, man muss auch den Menschen mal die Meinung sagen können. Ich finde es nicht richtig, dass man immer in Ehrfurcht erstarrt vor dem sogenannten Wählerwillen und sich dann immer fragt, was ist da passiert und so weiter. Man muss den Menschen auch sagen, sag mal, seid ihr eigentlich noch normal?
Ja, also man muss ja ganz klar sagen, man wählt da dann aus Protest wirklich eine rechte Partei, also stramm rechts, die ganz klar rechte Positionen irgendwie einnimmt und gegen Ausländer wettert und ja, es hat leicht einen Duft von 1933, ne?
Ja, aber das ist nicht nur rechts, das gleiche Problem gibt es auch links. Wir sehen ja, dass sogar die beliebteste Politikerin der Linken jetzt eine eigene Partei gründen will. Und wenn Sarah Wagenknecht damit ernst macht, dann haben wir eine Rechts-Links-Konstellation, die wir früher nicht für möglich gehalten hätten. Also für mich ist Sarah Wagenknecht genauso rechts wie Höcke auf der Seite der AfD.
Ja, die können sich ganz gut auf eine Bühne stellen. Die haben wahrscheinlich auch ganz ähnliche Ansichten. Ja. Gibt es noch etwas, was du dir auf jeden Fall für die... Du hast gesagt, du, darf ich sagen, dass du dich in den Ruhestand begeben möchtest?
Nee, also das ist nicht richtig, weil ich höre mit dem Speicher in anderthalb Jahren auf, aber eigentlich deshalb, um mehr andere Sachen zu machen. Also der Speicher war eine wunderbare Geschichte, um Geld zu verdienen und um nochmal in diesem performativen Bereich, ich war ja früher mal Marketingchef der Semperoper und der Elbphilharmonie, um in diesem Bereich mal was Eigenorganisiertes zu schaffen, was ich bottom-up selber aufgebaut habe. Und das ist nächstes Jahr genau 10 Jahre her. Und dann war es das auch bei mir. So lange habe ich noch nicht einen Job gemacht und dann mache ich weiter Brinker Media. Und das ist ein Unternehmen, mit dem ich Kultur- und Medieneinrichtungen berate. Und wenn du einen guten Rat brauchst, Tobi, frag mich ruhig. Ich habe auch ein paar gute Ideen für dich. Du bist gar nicht so doof.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das können wir uns dann später nochmal drüber unterhalten. Aber du hast jetzt ja gleich schon wieder direkt Anschlusstermine. Deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt dann doch noch geklappt hat.
Ja, danke, Tobi Udave. Ich freue mich, dass du hier...
Immer recht, zurechtgerückt, Udave. Ja. Dann vielen Dank, dass wir die Zeit hier hatten und vielen Dank, dass ihr an den Geräten zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dann wieder einschaltet, wenn es heißt...
Professionell und nicht ganz nüchtern.